Abends, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich möchte den letzten Abend in dieser Serie von Bibellesungen, ich möchte ein Wort aus dem Neuen Testament vorneweg lesen, das Ihnen dann ein Kommentar sein wird, dessen, was wir gemacht haben und machen werden im Alten Testament. Ich lese es vor, da soll ich Ihnen sagen, wo es steht. Ich probiere es ohne zu sagen, wo es steht. Ich will mal sehen an Ihren Augen, ob Sie wissen, wo es steht. Und dann rede ich mit dem Pfarrer nachher, wenn Sie nicht wissen. Sind Sie mit mir? Denn alles, darf ich noch mal lesen, denn ein Teil, was vormals geschrieben worden ist, haben Sie es? Alles, was vormals geschrieben worden ist. Wenn ihr denkt an das Alte Testament und an diese Geschichte und diese Geschichten, einschließlich die Geschichte von Josef, ist geschrieben worden. Das ist zu unserer Belehrung geschrieben, aber nicht nur zu unserer Belehrung, sondern damit wir durch die Standhaftigkeit und den Trost der Schriften Hoffnung haben. Und Josef war standhaft. Er ist standhaft geblieben in seiner Gottesfurcht. Und das leuchtet durch das ganze Testament hindurch. Das, was wir brauchen, heutzutage, ist Belehrung in der Standhaftigkeit. Alles ist im Fluss und wir müssen fest dastehen. Und die Standhaftigkeit, die wir bekommen, ist von dem Gott der Standhaftigkeit. Denn er ist treu. Der Gott der Standhaftigkeit und des Trostes, beides zusammen, aber verleihe euch, untereinander gleichgesinnt zu sein, nach dem Willen Jesu, Christi Jesu, damit ihr einmütig mit einem Mund Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, preist. Und das ist mein Gebet für über dem, was wir in diesen Tagen gesagt haben. Nun, wir fangen jetzt die letzte Etappe an und der Stoff ist ein wenig anders, ein wenig verschieden, aber auch voller Inhalt. Ich habe noch nicht das Echo bekommen. Wo war denn das? Kommen Sie zu mir nachher und fragen Sie mich, wenn Sie nicht wissen. 1. Mose 47, Vers 1. 1. Mose 47, Vers 1. So ging denn Josef hinein und meldete es dem Pharao und sprach: Mein Vater und meine Brüder sind mit ihren Schafen, Rindern, ihrer ganzen Habe aus dem Lande Kanaan gekommen und nun sind sie im Lande Gosen. Aus der Zahl seiner Brüder aber hat er 5. mit sich genommen. Wahrscheinlich hat er die Manierlichen genommen, nicht wahr? Die Haare gekämmt haben und die anständig bekleidet waren und die eben salonfähig für seine hohe Majestät, den Pharao. Wenn man sieht, wie Leute vor Gott erscheinen, muss ich mich auch sehr schämen. Nun, ich bin selber nicht so sehr vorsichtig in diese Hinsicht, aber dass man wenigstens ordentlich ist. Und er hat 5 genommen, ich weiß nicht, wer sie waren, steht nicht da, um zu Pharao vorzustellen. Er wird seine Gründe haben, wenn ich Josefs Charakter kenne, bei der Wahl seiner Brüder. Ja, und dann sprach, und er stellt sie dem Pharao vor. Dann sprach der Pharao zu seinen Brüdern: Was ist euer Gewerbe? Sie antworteten dem Pharao: Deine Knechte sind Schafhirten wie unsere Väter. Wir wie unsere Väter. Sehen Sie, Die einfachsten Berufe kommen in die höchste Gesellschaft. Denn sie hatten einen guten Vermittler. Und der Vermittler hieß Josef. Und er war einer, der ein Schafhirte war, der sie ausbinden ließ, in den Palästen des Königs zu verkehren. Beides zusammen. Und Jesus, Gott, als Mensch, ist der Vermittler, um Schafhirten wie ich und sie in den Palast des Pharao zu bringen. Ist es nicht schön, dass die einfachsten Menschen doch vor dem Höchsten stehen können? Deine Knechte sind Schafhirten, wie wir unsere Väter. Da sagten sie zum Pharao, wir sind gekommen, als Fremdlinge im Lande zu wohnen. Denn deine Knechte haben keine Weide für ihre Schafe. So schwer ist die Hungersnot im Lande Kanaan. Sehen Sie, sie wollten nicht Ägypter werden. Sie wollten Fremdlinge bleiben. Sie wollten da sein und nützlich sein. Sie werden sehen, einige wurden bestimmt zu Schafhirten über Pharaos Fee. Sie wollten da nützlich sein. Aber fast das Erste, was sie in hoher Stelle sagen, ist, wir wollen hier nicht Bürger sein. Wenn man viele Christen sieht, fragt man sich, ob man weiß, dass ein Christ immer noch ein Pilger ist, ein Fremdling ist, ob in England ist oder in Deutschland ist oder Japan oder sonst wo. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Das Bürgerrecht dieser Leute blieb Kanaan. Das hielten sie streng vor Augen. Nun, wenn die Leute mich fragen, ob ich denn mich politisch in all das betätige, sage ich, wenn ich was Gutes tun kann, der Polizei helfen kann mit Drogenberatungen oder wenn ich dafür sorgen kann, dass Kriminalität herabgesetzt wird, da helfe ich. Aber ich bin immer noch ein Fremdling. Und ich rechne mich zu einem Pilger. Und es ist sehr wichtig, dass man weiß, dass man hier nicht zu Hause ist. Bis es einen Königswechsel gibt und der Herr Jesus reinkommt in Herrlichkeit und wir mit ihm, werden wir nie zu Hause sein hier. Und es ist sehr gefährlich, wenn man versucht, sich so heimisch zu machen, dass man hier im Lande regieren will. Das wollten sie nicht. Sie sagten, das wollen wir nicht, wollen Fremdlinge sein. Nun, jeder muss zu seiner eigenen Einstellung kommen dort. Nur sage ich, überlegen Sie das. Man versucht nicht nur die Jugend zu sexualisieren, man versucht sie auch zu politisieren. Ich halte es nicht für gut. Ich halte es, dass ein Christ ein König sein, eines höheren Königreiches, der da eine kurze Zeit seine Pilgerschaft durchmacht. Und das meine ich gar nicht irgendwie pharisäisch. Einfach eine Tatsache, dass ich hier ein Fremdling bleiben werde, bis der Herr kommt oder ich zu ihm gehe. So komm nun, so lass nun doch deine Knechte im Lande Goshen bleiben. Da sprach der Pharao zu Josef, dein Vater und deine Brüder sind also zu dir gekommen. Man sieht den gütigen alten Pharao, denn er scheint ein sehr gütiger Mann gewesen zu sein. Sir, sagt er, der arme Sklave, den ich aus dem Gefängnis geholt habe, jetzt sind deine Geschwister und dein Vater bei dir. Also eine nette Bemerkung, wenn der Josef reinkommt. Ja, dein Vater und deine Brüder sind also zu dir gekommen. Wie schön, denn er freute sich immer. Das Land Ägypten steht dir offen. Lass deinen Vater und deine Brüder im besten Teile des Landes wohnen. Sie mögen im Lande Goshen bleiben. Und wenn du weißt, dass tüchtige Leute unter ihnen sind, hier ist es, so setze sie zu Aufsehen über meine eigenen Hirten. Also wo sie Fachleute sind, Da sollten Sie aber Ihr Fach ausüben. Zum Wohl der Stadt, wo Sie wohnen. Und der Christ soll dafür bekannt sein, dass er alle Zeit bereit ist, zum Wohl des Landes oder der Stadt, wo er wohnt, der beste Wohltäter ist. All die Tüchtigsten sollen auch diese Ämter tragen und mir helfen mit meinen eigenen Herden. Josef brachte auch seinen Vater Jakob hinein und stellte ihn dem Pharao vor. Da kommt der wackelige alte Mann nicht vorein. Und Josef stellte ihn dem Pharao vor. Auch Jakob, der so viel Schweres durchgemacht hat, kommt zu Pharao, kommt in die höchsten Kreise. Und er hat wiederum einen guten Vermittler. Sein eigener Sohn war der Vermittler zwischen den Hafhirten und den höchsten Stellen in Pharaos Reich. So, wenn Sie alt sind und nicht zu viel gekommen sind, wenn Sie noch Schafhirte sind, nicht wahr? Wir alle, wir haben Zugang in das Sanctum Sanctorum, wo Jesus der König ist und Priester. Er brachte ihn rein und Jakob entbot dem Pharao den Segensgruß. Nun, der Bessere, der Höhere entbietet dem Tieferen den Segen. Und der alte Mann, Kraft seines Alters und seiner Erfahrung, segnete Pharao, und Pharao ließ sich gefallen. Also er war seines Königtums bewusst, dass er selbst in solch höchsten, hohen Kreisen das Recht hatte, zu segnen. Und auch wenn wir ganz einfache Leute sind, ist es schön zu wissen, dass wir das Recht haben, den Segensgruß auszusprechen. Und Pharao fragte Jakob, wie alt bist du? Ganz gemütlich, nicht wahr? So vor dem Kamin im Salon hat er das. Wie alt bist du? Wie sie zu mir kommen, nicht wahr? Die jungen Mädchen fragen, ja, wie alt sind Sie, Herr Professor, nicht wahr? Warum Sie das wissen wollen, weiß ich nicht. Aber Sie haben sicher Kalkulationen zu machen. Aber wovon ich natürlich keine Ahnung habe. Aber das ist Ihr Problem. Wie alt bist du? Jakob antwortet dem Pharao, die ganze Zeit meiner Pilgerschaft oder Fremdlingschaft, wiederum betont, ist 130 Jahre. Nun, Sie dürfen diese Berichte über das Alter im Alten Testament, Sie dürfen sie nicht als Stolpersteine ansehen. Es ist mir ziemlich klar, dass Adam tatsächlich über 900 Jahre alt wurde und Methuselah 906, was war es, 69 oder 63, so ungefähr alt wurde. Es besteht gar kein Grund, anzunehmen, warum der Mensch nicht 1000 Jahre alt werden könnte. Denn wir sind fähig, uns zu erneuern. Wir sind körperlich so gebaut, wie wir seelisch so gebaut sind. Sie wissen, wenn ein Mensch sehr kaputt ist, ein Blick auf Jesus erneuert ihn. Und dann fahren wir hoch wie die Adler. Stimmt's oder stimmt's nicht? Ist es wahr? Oh, eine ganze Gemeinde sagte Amen im Alten Testament. Sie scheinen noch nicht alttestamentlich geworden zu sein. Aber so ist es auch körperlich. Wir sind physiologisch so gebaut, dass wir uns ständig ersetzen können. Vor 7 Jahren waren praktisch keine Moleküle in meinem Körper, die ich jetzt habe. Die sind alle ersetzt worden. Aber wir sind programmiert, alt zu werden. Und das Programm hat nie einen Menschen vergessen, denn alle sterben. Nun, wenn Gott das Programm umstellt, funktioniert die Maschine, so dass wir uns vollkommen ersetzen und erneuern. Diese alten Leute lebten und waren frisch und zeugten Söhne und Töchter, bis sie über 900 Jahre alt waren. Männer und Frauen. Und physiologisch besteht kein Grund, warum das heute nicht der Fall sein sollte. Nur ist das Programm anders eingestellt und die Degenerierung durch die Umwelt ist teilweise daran schuld. Sie sehen, dass selbst zur Zeit Jakobs lebten sie über 140 Jahre und waren frisch mit über 100 Jahren. Nun, wir wissen, dass wenn wir eine Maus altern wollen, dann bestrahlen wir sie. Und dann wird sie schnell reif, schnell zur Pubertät und in 6 Monaten altert sie schnell, bekommt graue Haare und kann nicht mehr aufnehmen, nicht mehr lernen und stirbt. Normalerweise leben sie 2, 3 Jahre, nicht wahr? Aber man kann das auch tun. Man kann die Uhr herunterstellen. Die Uhr in der Programmierung. Das kann man tun. Und das tut man durch Verlust von Ordnung, Verlust von Programmen. Nun, nur Gott kann die Information geben, dass ein Mensch älter wird und frisch bleibt in seiner Jugend. Und wissen Sie, wie die Bibel sagt, dass er das tut? Das Programm ein bisschen raufschraubt, dass man länger lebt. Ich hab's fast gesagt. Ehre Vater und Mutter, auf dass du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Sie haben es dann gedacht. Das erste Gebot mit Verheißung. Wenn Sie das sehen, wie Vater und Mutter geehrt werden heute, eher vom Staat, finanziell gesehen, als von ihren eigenen Kindern, kann man da sich wundern, dass man so viel frühzeitige, degenerative Erscheinungen hat im Menschen. Also das sind Sachen, Sie können sie überlegen, lesen Sie nach in dem Buch, das ich veröffentlicht habe, im Schwabe, die Naturwissenschaften kennen keine Evolution, und auch in dem anderen Buch Alternative zur Evolutionstheorie, dann sehen Sie ein bisschen nach über diese Programmierung, die Gott einstellt. So, das wird genug sein für das. Kurz und voll Leid, du siehst, der arme Mann ist ein bisschen wehleidig, kurz und voll Leid war die Zeit meiner Lebensjahre, und sie reicht nicht an die Zeit der Lebensjahre, die meinen Vätern in den Tagen ihrer Pilgerschaft beschieden war. Also, wenn man diese Altersangaben des Alten Testamentes bezweifelt, dann muss man das ganze Alte Testament bezweifeln. Denn Sie sehen, hier in seinem Zeugnis vor Pharao bestätigt er das, dass die Alten viel, viel länger gelebt haben. Ob sie ihre Eltern mehr geehrt haben heute, das weiß ich nicht. Aber geht in der Richtung. Das würde all das in Frage stellen, wenn man das nicht annimmt, dass es so ist, wie das Alte Testament sagt. Dann nahm Jakob mit Segenswunsch noch einmal Abschied von Pharao und ging von ihm hinaus. Josef aber verschaffte seinem Vater und seinen Brüdern Wohnsitz und gab ihnen einen eigenen Besitz im Lande Ägypten. Josef ehrte im neutestamentlichen Sinne und auch im alttestamentlichen Sinne seinen Vater und seine Eltern. Er verschaffte ihnen Wohnsitz. Sie kennen das Gesetz von Korban, nicht wahr? Die Pharisäer sagt, wenn ihr etwas dem Tempel gegeben habt, könnt ihr sagen, es ist Korban, Gott geopfert. Und dann braucht ihr Vater und Mutter mit dem Geld, das dem Tempel gegeben ist, nicht zu ehren. Jesus nannte diese finanzielle Hilfe für alte Leute und für alte Eltern eine Verehrung der Eltern. Also, dass die Kinder auch finanziell für ihre Eltern und die älteren Leute aufkommen. Und Josef hat das getan. Er gab ihnen eigenen Besitz, von im besten Teil des Landes, im Gebiet von Ramses, wie der Pharao geboten hatte. Und Pharao Josef versorgte seinen Vater wiederum und seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters mit Speise nach der Zahl der Kinder. Wegen der Hungersnot gab er ihnen extra Rationierungskarte, je nach ihrem Bedarf. Nun, 27, das andere können Sie nachlesen, wenn Sie nicht schlafen können heute Abend. Aber lesen Sie 27 jetzt. Also blieb Israel im Lande Ägypten, im Lande Goshen, und sie setzten sich darin fest, und sie mehrten sich und wurden zahlreich. Und Jakob lebte noch 17 Jahre im Lande Ägypten, so dass die Zahl der Lebensjahre Jakobs 147 betrug. Aber diese Dinge sind so oft wiederholt, dass wenn wir meinen, dass das ein Irrtum ist, weil sie den heutigen Verhältnissen nicht entsprechen, dann ist es besser, der Bibel zu vertrauen, als dass man der modernen Forschung vertraut. Wie gesagt, wissenschaftlich steht kein Grund da, dass man nicht glauben sollte. So dass die Zahl der Lebensjahre Jakobs 147 Jahre betrug. Als nun die Zeit kam, dass Israel sterben sollte, ließ er seinen Sohn Josef rufen, kann man verstehen, nicht wahr? Und sprach zu ihm, willst du mir einen Gefallen tun? So lege deine Hand unter meine Hüfte und erweise mir die Liebe und die Treue, dass du mich nicht in Ägypten begräbst, sondern wenn ich mich nun zu meinen Vätern lege, so bringe mich aus Ägypten hinweg und begrabe mich in der Grabstätte meiner Väter, in ihrer Grabstätte steht hier. Er sprach, ich will tun, wie du gesagt hast. Er aber sprach, so schwöre mir, und er schwur ihm. Und da verneigte sich Israel zu Häupten des Bettes. Wahrscheinlich war es sehr anstrengend, dass er diesen Eid mit Josef gemacht hat über sein Begräbnis. Wissen Sie, die Idee eines Begräbnisses, einer Begrabung, ist nicht nebensächlich. Die Patriarchen, wir haben das genau festgelegt, diese Idee, dass man einfach ohne weiteres den Körper, der Tempel des Heiligen Geistes sein soll, irgendwo verbrennen kann oder irgendwo hin tun kann, dass der Körper nicht heilig ist, ist heidnisch und nicht christlich. Nun, ich meine nicht, dass man irgendwie einen Kult machen sollte über Grabstätten oder so etwas. Aber ganz bestimmt ist die Kremation, die Feuerbestattung im Alten Testament immer gekoppelt mit einem Fluch, mit der Vertilgung von Sünde. Wenn Sie eine Konkordanz nehmen, lesen Sie das nach. Ich habe nicht Zeit, heute Abend das zu tun. Nur sage ich nebenbei, weil es eine Frage ist für viele Leute, wenn sie in die 70er Jahre kommen. Ich kann Ihnen empfehlen, wenn Sie eine gute Konkordanz haben wollen, um das auszuarbeiten, ich kann Ihnen Strong's Concordance, das ist eine englisch-amerikanische Concordance, vollkommen jedes Wort mit Grammatiktabellen hinten auf Hebräisch und Griechisch, wie oft jedes Wort übersetzt wird und wie, ist natürlich gekoppelt an die englische Version, aber mit der Lutherbibel können Sie sehr leicht machen. Und da kann man sich sehr viel gute theologische Einsicht holen mit der Hilfe von so einer Konkordanz. Ich kenne hier in dem deutschsprachigen Raum keine Konkordanz, die irgendwie herankommt an diese Bücher. Und sie sind relativ billig, sie kosten 13 Pfund Englisch. Meine Kinder haben sehr, sehr profitiert. Jedes Kind hat so eine Konkordanz. Ich sage das nur, falls Sie Probleme haben über das Lesen, mit dem Lesen des Alten Testamentes. Da finden Sie eine Fundgrube, wenn Sie so eine Konkordanz zu Hilfe haben. Jetzt muss ich leider mit Bleifuß arbeiten, sonst komme ich nicht durch. Danach begab es sich, dass dem Josef berichtet ward, siehe, dein Vater ist krank. Dann nahm Josef seine beiden Söhne, Manasse und Ephraim, mit sich und kam zu Jakob. Man meldete Jakob, siehe, dein Sohn Josef kommt zu dir. Und da raffte sich Israel zusammen, und er setzte sich im Bett auf. Jakob sprach zu Josef, der allmächtige Gott erschien mir zu Luz im Lande Kanaan, und segnete mich und sprach zu mir, siehe, ich will dich fruchtbar machen und dich mehren und will dich zu einer Gemeinde von Völkern machen und deinem Geschlecht dieses Land zum ewigen Besitz geben. Und nun sollen deine beiden Söhne, die dir in Ägypten geboren wurden, ehe ich zu dir nach Ägypten kam, die meinen sein. Also die Söhne, Ephraim und Manasse, die dem Josef geboren wurden, ehe der Vater kam, sollten jetzt in die direkte Familie Jakobs hineinkommen, als Jakobs Söhne und nicht als Josefs Söhne. Merkwürdig ist das, nicht wahr? Ich habe viel drüber nachgedacht. Lesen wir ein bisschen weiter. Wie Ruben und Simeon sollen Manasse und Ephraim mir gelten. Die Kinder aber, die du nach ihnen gezeugt hast, die sollen dein sein in Josefs Familie. Nach dem Namen ihrer Brüder sollen sie benannt sein auf ihrem Erbteil. Als ich aus Mesopotamien kam, starb mir Rahel. Der alte Mann denkt immer noch zurück an seine geliebte Frau. Sie ist ihm geblieben all diese Jahre. Und sie starb auf dem Wege, als es nur noch ein Stück weit bis Ephrat war. Und ich begrub sie da selbst am Wege nach Ephrat. Das ist in Bethlehem, Rahels Grab. Man sieht, wie der alte Mann ein bisschen wandert, ein wenig wandert, wie kann ich das richtig sagen, in seine Gedanken. Seine Gedanken gehen hin und her. Die Probleme, die ihn beschäftigt haben, das bezeugt die Echtheit der Heiligen Schrift. Jemand würde das nicht erfinden können, wie das so schön geschildert ist, wie der alte Mann sich aufrafft, wie sein geliebter Sohn kommt im Bett. Man würde das vergessen, wenn man es erfindet. Und dann, wie er sagt, ja, die Einzige, die nicht in das Grab kommt, wo ich hinkommen will, ist meine geliebte Rahel. Und ich habe sie dort begraben müssen in Bethlehem. Und er will jetzt reden von der Grabstätte. Und da geht das Gehirn des alten Mannes zurück zu Rahel, wie sie unterwegs gestorben ist. Es war bei der Geburt, nicht wahr, von dem Kleinen, von dem Letzten, das sie hatte, ich glaube, es war Benjamin, nicht wahr? Und da hatte sie notdürftig begraben müssen und kommt nicht in das Grab, das er jetzt behandeln will. Aber man sieht, dass seine Gedanken die Gedanken eines alten Mannes sind, der vor dem Tod steht. Ich finde das sehr, sehr ernüchternd, den bekommen alle, wenn es normal ist bei uns, in einen gleichen Zustand. Und es ist besser, dass man alles regelt, während man noch frisch in Gedanken ist, als wartet, bis es eine Mühe ist, alles zu tun. Als nun Israel die Söhne Josefs sah, sprach er, wer sind denn diese? Und Josef antwortete seinem Vater, sind meine Söhne, die Gott mir hier gegeben hat. Und da sprach Jakob, bring sie her zu mir, dass ich sie segne. Israels Augen aber waren vor Alter schwach geworden, so dass er nicht mehr sehen konnte. Und er führte die Söhne nah zu ihm hin, er aber küsste und umarmte sie. Und da sprach Israel zu Josef, ich hätte nicht gedacht, dass ich dein Angesicht wiedersehen würde. Und nun hat Gott mich sogar deine Kinder schauen lassen. Er ist voll in seiner Schwachheit, in seiner Schwäche vor dem Tod. Er ist voll von der Güte Gottes. Er war von Natur ein bisschen wehleidig, vielleicht, aber er war voll von von dem Gedanken an den allmächtigen Gott. Und ich hätte nie gedacht, dass ich dein Gesicht wieder sehen würde. Und siehe, Gott hat das übertroffen. Ich habe doch deine Kinder, nicht nur dein Angesicht gesehen, sondern deine Kinder auch gesehen. Herr Gott hat uns gesegnet mit viel mehr, als was wir verdient haben, nicht wahr? Finden Sie nicht? Wenn ich bedenke, dass ich hier stehe heute Abend, wenn ich zurückdenke an all die Möglichkeiten, die gewesen wären, um das zu verhindern, da bin ich voller Dankbarkeit, dass man in meinem Alter immer noch dastehen kann und von seiner Güte und Treue, von seiner überschwänglichen Güte und Treue reden kann. Ich hätte nie gedacht, und sie hat deine Kinder auch gesehen. Da zog sie Josef von seinen Knien zurück und er verneigte sich mit dem Angesicht zur Erde. Gaber hat den Vater Jakob in die Hände des allmächtigen Schöpfers gelegt. Er neigte sich an seinem Bett, auch vor seinen Kindern. Haben deine Kinder gesehen, wie Vater und Mutter vor dem Bett in die Knie gehen? Josef hat's getan. Gerade wie sein Vater sich anschickte, die ewige Reise anzutreten. Und seine Söhne, das wird denen geblieben sein. Denn die Kinder behalten das viel besser als die Alten. Haben deine Kinder, Vater und Mutter, gesehen, wie Vater und Mutter privat in einigen Augenblicken morgens und abends auf die Knie gehen? Sehr wichtig, denn das ist ein Eindruck, der manchen Frevel in der Familie verhindern kann. Das, sind Sie nicht meiner Meinung? Ich bin vollkommen überzeugt, dass das der Fall ist. Danach nahm Josef die beiden, den Ephraim an seiner rechten Hand zur linken Israels und den Manasse an seiner linken Hand zur rechten Israels und führte sie nahe zu ihm. Er konnte sich nicht hinüberlegen, der war erschöpft. Aber Israel streckte seine rechte Hand aus und legte sie auf Ephraims, des jüngeren Haupt, und seine linke auf das Haupt Manasses, indem er die Arme kreuzte. Der alte Mann in seinem Alter, blind wie er ist, hat so gemacht. Rechts und links gekreuzt. Und legte sie auf das Haupt Manasses, indem er die Arme kreuzte. Manasse aber war nämlich der Erstgeborene. Und er segnete Josef und sprach: Der Gott, vor dem meine Väter Abraham und Isaac gewandelt, der Gott, der mein Hirte gewesen, mein Leben lang, bis auf diesen Tag. Wenn Sie dazu kommen, dass man dran denken muss, die Augen zuzudrücken, wird das Ihr spontanes Gebet sein in der Schwäche? Sie sagen können, er ist mein Hirte gewesen, bis zum letzten Tag, bis auf den heutigen Tag. Das war sein Zeugnis. Der Engel, der mich aus aller Not erlöst hat. Sie wissen, dass Gott seine Engel schickt, um die Wege derer zu bewahren, die ihn fürchten. Das tut er. Und in seinem Tod bekennt er das, dass Gott seinen Engel schickt, um sie zu bewahren, dass ihr Weg nicht wankt. Und er segnete diese Knaben, dass in ihnen mein Name fortlebe und der Name meiner Väter Abraham, Isaac, dass sie wachsen und zahlreich werden an der Erde. Wissen Sie, das ist, was ich bitte, dass der Geist Abrahams, Isaacs und Jakobs nicht nur in mir lebt, sondern in meinen Kindern nach mir. Haben Sie gedacht, was das bedeutet, dass die Gesinnung dieser Patriarchen in uns lebt, nach uns? Denn die Uhr ist gestellt und die Tage sind gezählt, wo wir in die gleiche Lage kommen, normalerweise. Aber als Josef sah, dass sein Vater, die rechte Hand auf Ephraims Haupt legte, missfiel es ihm. Und er fasste seines Vaters Hand, um sie vom Haupt Ephraims auf Manassis Haupt zu legen. Und Josef sprach zu seinem Vater: Nicht also, mein Vater. Es missfiel ihm, aber war sehr höflich und respektvoll zu dem alten sterbenden Mann. Nicht so, mein Vater. Dieser ist der Erstgeborene. Lege deine Rechte auf sein Haupt. Aber sein Vater weigerte sich und sprach: Ich weiß, mein Sohn, ich weiß wohl, auch dieser wird zu einem Volk werden und auch er wird groß sein. Aber sein jüngerer Bruder wird größer sein als er und sein Geschlecht wird eine Menge von Völkern werden. Und so segnete er sie an jenem Tag und sprach: Mit eurem Namen wird man in Israel Segen wünschen und sprechen: Gott mache dich wie Ephraim und wie Manasse. Und er gab damit Ephraim den Vorrang vor Manasse. Und dann sprach Israel zu Josef: Siehe, ich sterbe nun. Wer hat so das so bewusst getan nach Jakob? Bewusst gestorben. Können Sie mir einige Namen nennen? Und die Ideen? Jesus. Jesus am Kreuz. Die haben ihm das Leben nicht gestohlen. Er gab sein Leben hin und atmete aus und sagte: In deine Hände befehle ich meinen Geist. Und da finden wir das hier. Moses hat das Gleiche getan. Am Ende seines Lebens, als er nicht ins Land kommen konnte, mit 120 Jahren, hat Gott ihn auf den Berg geschickt und sagt: Du gehst hin und stirbst. Ja, Stephanus auch, in deine Hände. Also es ist ein Phänomen da. Der Tod ist nicht einfach willkürlich. Der Tod ist etwas, was in den Händen teilweise des Gläubigen steht. Überlegen Sie das. Ich finde es sehr schön. Wissen Sie, die Ungläubigen, die meinen, dass wir so sind wie Ratten in einem Käfig. Ich habe es beschrieben gesehen von einem Wissenschaftler. Er sagt: Was ist meine Philosophie des Lebens? Ich bin eine Ratte in einem dunklen Käfig. Und unter meinen Kollegen Ratten kommt aus dem Dunkeln eine Hand rein und rafft immer wieder eine Ratte hervor. Und die Ratte ist wird nie wieder gesehen. Und so geht's mir. Und ich lebe in ständiger Furcht. Das darf der Christ nicht sagen. Der Christ weiß, dass das eine Sache ist zwischen ihm und Gott. Und das ist nicht willkürlich. So war es da. Siehe, ich sterbe. Gott aber wird mit euch sein, und er wird euch wieder in das Land eurer Väter bringen. Und ich gebe dir als Vorzug vor deinen Brüdern einen Bergrücken, das ist Sichem, den ich den Amoritern abgenommen habe mit meinem Schwert und Bogen. Jetzt kommt das Letzte, was ich mit Ihnen machen muss, das ist sehr wichtig. Es ist ein ganz anderer Stoff, als was wir gewöhnt sind, aber es bezieht sich auf das, was ich schon erwähnt habe, als ich anfing, Kapitel 48 zu lesen und bewusst nicht weiter behandelt habe. Warum diese Söhne, Ephraim und Manasse, die gezeugt wurden, ehe der Vater herunterkam nach Ägypten, zu Josefs Kinder gerechnet wurden, und warum er dann dem Jüngeren das Vorrecht gab. Ich habe sehr viel darüber nachgedacht, habe es auch mit meiner Frau besprochen heute Nachmittag. Und ich glaube, dass die einzige Lösung dort ist die Souveränität eines gütigen Gottes zu sehen. Er sah, was die Fähigkeit eines jeden war, und er handelte danach. Und der Jüngere war fähig, das Erbteil zu tragen, und der Ältere nicht. Und da hat er die beiden gesegnet in ihren Ämtern. Es ist nicht, dass irgendwie der eine verloren ging und der andere gerettet wurde. Es ist es nicht. Aber hat einen jeden gesegnet, sodass ein jeder vollkommen das entwickeln kann, was ihm Gott gegeben hat. Und die Funktion des Lebens ist, die maximalen Fähigkeiten geistig, körperlich und seelisch zu entwickeln, die Gott in uns mit unserer Geburt, und das ist ein Schöpfungsakt Gottes, gegeben hat. Sodass, wenn ich ankomme, dort, wenn Christus mich holt, wenn ich dort ankomme und zurückblicke auf die Pilgerschaft, die ich gemacht habe, werde ich sagen können, dass mein Hirte, mein Hirz, der Herr Jesus, mich so geweidet hat, mein Leben lang, dass er das Maximale aus der Schöpfung, die er mir gegeben hat, geholt hat. Und ich glaube, dass diese Verse da, die sonst dunkel sind, nur verstanden werden können in der absoluten Souveränität Gottes. Wenn das der Fall ist, wissen Sie, dann bin ich überaus dankbar, dass er das Maximale aus mir rausgeholt hat. Der Weg, den ich gehe, und die Gesinnung, in dem ich diesen Weg gehe, holt mehr aus mir, als wenn ich diesen Weg nicht gehe. Wenn ich mich schicke in die Wege, die Gott mich führt, und wenn ich bitte, dass der Herr mich auf rechte Straße jeden Tag führt, dann wird er das maximal rausholen. Aber wir können durch eigenes Versagen dieses Maximale herausholen aus der Schöpfung Gottes, die ich bin. Wir können das beeinträchtigen, wenn wir das Wort Gottes in unseren Leibern, die der Tempel des Heiligen Geistes sind, nicht erfüllen. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um dein Wort zu erfüllen in meinem Leibe. Und es ist den Christen offen, den ganzen Ratschluss Gottes in der Heiligen Schrift zu sehen und dann seinem Leben anzupassen und zu realisieren oder zu verwirklichen. Und jetzt kommen wir zu diesem Segen. Und da werden Sie sehen, wie die Souveränität Gottes das Maximale herausholt, auch aus Leuten, die den Weg nicht gingen, obwohl sie sicher Kinder Gottes waren. Also, was man verpassen kann, wenn man das Wort Gottes als fakultativ annimmt, statt dass es verpflichtend ist, zu tun. Es sind so viele Leute, ich bekomme so viel Bitten, Bibelstunden und wissenschaftliche Arbeiten zu machen, von Leuten, von denen ich den Eindruck habe, ich will nicht hart sein, liebe Freunde, in keiner Weise, aber ich habe den Eindruck, dass sie totgepredigt sind. Und wenn ich da noch mehr bringe, genießen sie es, aber die Absicht ist nicht da, in der Furcht Gottes und in der Heiligung es zu tun. Verstehen Sie mich? Ich will nicht hart sein dort. Ich kann es auch so sein. Lesen wir es jetzt. Und Jakob berief seine Söhne und sprach, versammelt euch, dass ich euch verkünde, was euch am Ende der Tage begegnen wird. Hier kommt der alte Mann am Rande der Ewigkeit und sagt den Söhnen, was am Ende der Tage geschehen wird. Ist ein prophetisches Wort für jede Nation, die aus jedem Sohn hervorging. Versammelt euch am Ende der Tage, kommet zusammen, ihr Söhne Jakobs, und höret auf Israel, euren Vater. Jetzt kommt das Erste. Ruben, mein Erstgeborener bist du. Meine Kraft, der Erstling meiner Stärke, überragend an Hoheit, überragend an Macht. Waltest du über wie Wasser, sollst der Erste sein, nicht, sollst der Erste nicht sein. Ruben, du hast von mir aus, du bist der Erstling meiner Kraft, der Erstgeborene, aber du sollst nicht der Erste sein. Von der Vorsehung Gottes her, wenn ich das sagen darf, ich darf das theologisch nicht benutzen, denn das Wort hat sehr viel tiefere Bedeutung. Er sagt, du bist der Erstling, aber du wirst nicht der Erstling sein. Warum nicht? Hören Sie zu. Warum nicht? Denn du bestiegst deines Vaters Lager. Du entweihtest damals das Bett, das du bestiegen. Fertig. Es war sexuell. Er hat Ehebruch betrieben mit seinem Vaters Weib. Fertig. Denn das Verhältnis zwischen den Geschlechtern ist das nächste Verhältnis zu der Kreativität, Schöpfertätigkeit Gottes. Gott, unser Schöpfer. Und in Sex haben wir die Fähigkeit von Gott gegeben, zu schöpfen. Und diese Fähigkeit, damit hat er gefrevelt. Da bist du für das Amt des Erstgeborenen nicht mehr tüchtig, obwohl das dir geschenkt war. Und das ist die Sünde. Die am meisten verbagatellisiert wird heute. Und es nimmt einem Menschen die schöpferische Kraft, das Amt Gottes anzutreten. Lesen Sie die Offenbarung. Die Offenbarung sagt genau das Gleiche, an anderer Stelle noch dazu. Simeon und Levi sind Brüder. Werkzeug des Frevels sind ihre Waffen. Ihrem Rat bleibe fern, meine Seele, mit ihrer Versammlung. Eine sich nicht, mein Herz, denn im Zorn töten sie Männer und im Mutwillen verstümmeln sie Tiere. Fluch über ihren Zorn, dass sie so heftig, dass er so heftig und über ihren Grimm, dass er so grausam ist. Ich will sie zerteilen in Jakob und ich will sie zerstreuen in Israel. Haben Sie es? Das erste war Sex, Geschlecht. Das zweite war Jezorn. Die haben gemordet, Menschen, und sie haben Tiere misshandelt. Ich will sie zerstreuen in Israel. Das dritte, Judah, dich preisen deine Brüder. Hat manches Gute getan, nicht wahr? Er ist derjenige, der dieses Bekenntnis machte zu Josef und die Wende brachte. Deine Hand packt die Feinde im Nacken. Vor dir neigen sich die Söhne deines Vaters. Ein junger Löwe ist Juda. Vom Raub, mein Sohn, wartst du groß. Er hat gekauert, gelagert wie ein Leu, wie eine Löwin. Wer will ihn aufstören? Nicht weich das Zepter von Juda, Sie kennen die Verheißung auf Christus, nicht wahr? Nicht weich das Zepter, noch der Führerstab von seinen Füßen, bis dass der Herrscher kommt, dem die Völker gehorchen. Er bindet seinen Esel an den Weinstock und an die Rebe das Füllen seiner Eselin. Er wäscht sein Gewand in Wein und in Traubenblut seinen Mantel. Seine Augen funkeln von Wein. Seine Zähne sind weiß von Milch. Also Juda hatte das Zepter. Und er war derjenige, der diese Bittrede machte bei Josef und war bereit, sich zu demütigen. Und das Zepter bleibt in seiner Familie. Ich finde das doch wunderbar. Finden Sie nicht? Der Mann, der herrscht, war der Mann, der bereit war, Sklave zu sein. Lesen Sie es nach mit einer Konkordanz. Es sind Genüsse da, um Ihre Seele zu stärken. Sebulon wohnt am Ufer des Meeres. Er liegt am Gestade der Schiffe und er lehnt seinen Rücken an Sidon. Also mit der Seefahrt, Schifffahrt hat er zu tun und man sagt nicht viel mehr. Nun weiß ich, dass die Seeleute, die haben oft einen zweideutigen Ruf. In Norwegen haben sie den Ruf, sehr fromm zu sein, sind sie auch. Aber oft haben sie einen anderen Ruf. Mehr wird nicht gesagt von ihm. Issachar ist ein knochiger Esel, der zwischen den Viehhürden lagert. Und da er sah, dass die Ruhe so schön sei und das Land so lieblich, beugte seinen Rücken zum Tragen und ward ein frohnender Knecht. Er hat einen gewissen Spruch zu seinem Leitspruch gemacht. Kennen Sie den Spruch? Darf ich es wagen hier von der Kanzel? Take it easy. Kennen Sie den Spruch? Take it easy. Streng dich nicht an. Oder ruhig. Kann sich legen. Ich ruhe mich aus. Und das Ergebnis ist, dass er Knecht geworden ist. Okay, mehr kann ich nicht sagen, denn die Zeit eilt. Also, take it easy. Issachar. Dann schafft Recht seinem Volk, wie nur irgendein Stamm in Israel. Dann sei eine Schlange am Wege, eine Otter auf dem Pfade, die das Ross in die Fersen beißt, dass sein Reiter rücklings stürzt. Deine Hilfe harre ich, o Herr. Also er war der dann hinterhältig. Bis er das gesagt hat von seinem eigenen Kind, die meisten Eltern wollen nie sehen, wie ihre Kinder sind. Er hat's gesehen in dieser Schau vor der Ewigkeit. Und das ist die einzige Schau, dass wir unseren Kindern das Richtige sagen. Dann sagte Vers 18, deine Hilfe, o Herr, harre ich. Ich bin noch nicht fertig, aber ich bin am Sterben. Und dieses Wort, das prophetische Wort, muss raus. Und Gott gibt ihm die Hilfe. Assers Brot ist fett. Ja, Königs Leckerbissen spendet er. Er hat sehr viel Freude am Tisch. Naphtali ist eine flüchtige Hindin. Von ihm kommen liebliche Reden. Also sehr geschickt mit den Munden zum Reden. Sehr fein. Ein junger Fruchtbaum ist Josef. Jetzt kommt's raus wegen Josef. Seine Schosse ranken über die Mauer. Es reizten ihn. Es schossen. Es befeindeten ihn. Pfeilschützen. Doch fest blieb sein Bogen und gelenk die Kraft seiner Hände durch die Hilfe des starken Jakobs, durch den Namen des Hirten Israels, durch deines Vaters Gott, durch den allmächtigen Gott, der dich segne, mit Segensfülle vom Himmel droben, mit Segensfülle aus der Flut, die drunten lagert, mit Segensfülle aus Brüsten und Mutterschoß. Die Segnungen deines Vaters sind reicher als die Segensfülle der ewigen Berge, als die Lust der uralten Höhen. Denn alles komme auf das Haupt Josefs, auf den Scheitel des Geweihten unter seinen Brüdern. Sehen Sie, was die Schule Gottes getan hat an Josef. Ist das nicht schön? Die Schule Gottes ist genauso hart wie die Höhe der Segnungen, die ihm zuteil werden, prophetisch bis zu dem Tag, wo der Herr Jesus wiederkommt. Und jetzt lesen Sie, weil die Zeit eilt, lesen Sie sehr schnell, was aus seinem Vollbruder Benjamin geworden ist. Benjamin hatte die Schulung nicht, obwohl er die Genetik, wenn ich so reden darf, von Vater und Mutter hatte. Benjamin, heißt es, von ihm ist ein reißender Wolf. Am Morgen verzehrt er Raub, am Abend verteilt er Beute. Er ist der Verwöhnte geblieben sein Leben lang. Sein Vater hing an ihm mit ganzer Seele. Er darf nichts tun, falls ein Unfall kommt. Er durfte nicht nach Ägypten gehen, lange, lange Zeit, bis er gezwungen wurde, falls was passiert. Und er wurde geschützt vor aller Härte des Lebens. Und das Ergebnis ist, dass er die Härte selber war. Denken Sie nur, dass wenn Sie ein Kind verwöhnen, machen Sie das Kind hart fürs Leben. Denn die Rute hat nie jemanden verdorben, besonders in der Kindheit. Es tut mir sehr leid, ich benutze das sinnbildlich wie auch direkt. Ich bin nicht grausam, aber wir Menschen sind so, dass wir Zucht brauchen. Ich habe deshalb dieses Buch geschrieben, Das kriminelle Gehirn, zu zeigen, wie man einen Terroristen baut. Und die Terroristen werden gebaut durch die Gesellschaft, sind Sie mit mir, die permissiv ist. Sie wissen, was die permissive Gesellschaft ist. Die Gesellschaft, die alles erlaubt. Das Ergebnis ist, dass die Erde voller Gewalttat ist. Und so war es bei Benjamin. Genetik in Ordnung. Die Umwelt permissiv. Ergebnis: ein reißender Wolf. Umgeben von allen Seiten. Lesen Sie, ich darf nicht sagen, es ist meine eigene Wache. Lesen Sie es, das kriminelle Gehirn, wie man einen Terroristen macht. Mit der Hilfe der modernen Psychologie. Ich glaube, ich kann das nicht ganz zu Ende machen, sonst wird es Ihnen zu spät. Und er sagte, er segnete sie. Ich muss fertig machen. Das sind die 12 Stämme Israels insgesamt. Und das ist es, was ihr Vater zu ihnen geredet hatte. Und er segnete sie, einen jeden segnete er mit einem besonderen Segen. Wo sie waren, segnet er sie. Und das tut Gott mit uns. Wo wir sind, segnet er uns. Und er gab ihnen Weisungen und sprach zu ihnen, wenn ich nun versammelt werde zu meinen Stammesgenossen, so begrab mich nicht, so begrab mich bei meinen Vätern in der Höhle auf dem Grundstück des Hethiters Ephron, in der Höhle auf dem Grundstück Machpela gegenüber Mamre im Lande Kanaan, dem Grundstück, das Abraham von dem Hethiter Ephron als Grabstätte zu eigen erworben hat. Dort haben sie Abraham, sein Weib Sarah, begraben, und dort haben sie Isaac, sein Weib Rebekka, begraben. Und dort habe ich auch Lea begraben. Und auf dem Grundstück mit der Höhle drauf, das den Hethitern abgekauft wurde. Und als nun Jakob seinen Söhnen alle diese Weisungen gegeben hatte, zog er seine Füße auf das Bett zurück. Und er verschied und ward versammelt zu seinen Stammesgenossen. Da warf sich Josef über seinen Vater, und er weinte über ihn, und er küsste ihn. Und danach befahl Josef seinen Dienern, den Ärzten, seinen Vater einzubalsamieren, und die Ärzte balsamierten Israel ein. Darüber vergingen 40 Tage, denn so lange währt das Einbalsamieren. Und die Ägypter beweinten ihn 70 Tage. Und als nun die Trauerzeit vorbei war, sprach Josef zum Hof des Pharao, wollt ihr mir einen Gefallen tun? So redet für mich vor dem Pharao und sagt zu ihm, mein Vater hat ein Eid von mir genommen und gesagt, wenn ich nun sterbe, so begrabe mich in meiner Gruft, die mir im Lande Kanaan gegraben habe. Und so will ich denn hinaufziehen und meinen Vater begraben und dann zurückkommen. Und Pharao sprach, ich lese es wegen Pharao hier. Und Pharao sprach, so ziehe hinauf und begrabe deinen Vater, wie er dich hat schwören lassen. Und da zog Josef hinauf, seinen Vater zu begraben. Und es zogen mit ihm alle Diener des Pharao, die Ältesten seines Hauses, und alle Ältesten des Hauses, des Landes Ägypten, und dazu das ganze Haus Josefs, seine Brüder und seines Vaters Haus, nur ihre kleinen Kinder und ihre Rinder und Schafe ließen sie im Lande Goshen. So, meine lieben Freunde, meine lieben Damen und Herren, das wäre die Geschichte. Das Ende können Sie lesen heute Abend. Es lohnt sich zu lesen, aber ich weiß, dass andere Verpflichtungen habe. Bedenken Sie, dass Sie einen guten Hirten haben. Dann bedenken Sie, ich bin groß geworden auf dem Land, auf einem Landgut in England. Bedenken Sie, dass ein guter Hirte weiß, wie er die Schafe richtig führt. Er hat oft Hunde, der Hirt, um dafür zu sorgen, dass der Schaf den richtigen Weg geht. Und Schafe und Hunde, die sind nicht besonders eng befreundet. Die Schäflein zittern, wenn sie den Hund sehen. Aber wenn der Hund nur das tun darf, nach dem Pfiff des Hirten, brauchen sie die bösen Hunde, die uns plagen, nicht zu fürchten. Die sind nur da, um sie zum richtigen Ziel in ihre Pilgerschaft zu führen. Wir beten zusammen. Danke dir, Herr Jesus, dass du unser Hirte bist. Danke dir, dass wir wissen dürfen, was du an Jakob, Israel, getan hast. Danke dir für Josef, der von dir spricht. Wir danken dir für alles, was wir da lesen dürfen, dass wir die Standhaftigkeit und den Trost der Schrift erfahren. Gib du uns Trost und Standhaftigkeit, dass wir eine feste, frohe Botschaft haben für die Menschen um uns herum. Erbarm dich unser und erbarm dich unsere Mitmenschen in dieser Stadt. Wir bitten dich sehr herzlich drum und danken dir für die Zeit, die du uns schenktest. Amen.